die meisten Menschen haben ein schrecklich langweiliges Leben. Sie sind auf den Weg gestellt, auf einen bestimmten Weg, durch Erziehung, durch Familie, durch Geburt und Begabung. Und auf diesem Wege spult sich dann so ihr Leben ab. Sie haben dieselben Schlagworte wie ihre Väter, sie haben dieselben Ressentiments wie ihre Väter, sie haben dieselben Vorstellungen. Mich graust das immer, wenn ich das so sehe bei meinen Jungs. Ne? Mit 14 Jahren ins PK, mit 15 Tanzstunden, spult sich alles so ab. Ne? Genau wie es vorgeschrieben ist. Wer aus einer harten Offiziersfamilie ist, denkt in Kategorien des Militärs. Wer aus einer Kaufmannsfamilie ist, denkt liberal. Wer Arbeiter ist, denkt freidenkerisch. Das ist alles in festgelegten Bahnen vorgeschrieben. Wenn aber Gott uns gnädig ist, dann greift er in unser Leben ein und schenkt uns Erlebnisse, die über unser ganzes bisheriges Denken über den Haufen werfen, die unserem Leben eine ganz neue Richtung geben, die uns verändern. Merkwürdig, dass die Bibel mal sagt, dass wir erlöst werden von unserem eitlen Wandel nach väterlicher Weise. Das heißt, wir erlöst werden von Tradition des Weges, auf den wir gesteckt werden. Denken Sie, der Mann Philippus, von dem in diesen Sonntagen die Rede ist, dem hat Gott solche gnädigen Erlebnisse geschenkt. Wir hören nur 14 Tagen, dass Jesus ihm begegnet und sagt, folge mir nach. Und da bekam sein Leben eine neue Richtung. Er wurde sein Denken fühlen, alles wurde anders. Und wie wünsche ich Ihnen dieses einschneidende und entscheidende Erlebnis, dass der geoffenbarte Gott sie ruft und beschlagnahmt. Aber das blieb bei dem Philippus nicht bei diesem einmaligen Erlebnis, sondern über wen sich Gott erbarmt, dem schenkt er dann immer wieder neu solche ereignisreichen Tage, in denen er Buße tun lernt. Buße tun heißt im Neuen Testament umdenken lernt, ihm sein ganzes bisheriges Denken in den Haufen geworfen wird, in dem sein Leben in die neue Richtung gezwungen wird. Und unser heutiger Text spricht davon, wie Philippus, nachdem er jahrelang wirklich ein Christ ist, solch entscheidende, das Leben verändernde, sein Denken umstürzende Erlebnisse hat. Ich möchte den Text überschreiben, ein ereignisreicher Tag. Und Gott gebe, dass wir nicht nur so sehen, was bei dem Philippus mal da geschah in ereignisreichen Tagen, sondern dass uns solche ereignisreichen Tage geschenkt werden. Ja, vielleicht fängt heute für einen so einen Tag an mit dieser Predigt. Ein ereignisreicher Tag. Ich habe drei Teile. Dieser ereignisreiche Tag hat den Philippus erstens aus der Enge in die Weite geführt. Erster Teil, aus der Enge in die Weite. Freunde, der Philippus war nun schon 3 Jahre mit dem Herrn Jesus gegangen. Er hatte allerhand mit ihm erlebt. Aber alle die Erlebnisse, die der Philippus hatte, waren im Rahmen des Volkes Israel geschehen. Bis auf geringe Ausnahmen mit dem Hauptmann von Kapernaum. Geschah im Grunde alles im Rahmen des Volkes Israel. Meine Freunde, Philippus hätte sich gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Dieser Mann wusste von der Bedeutung Israels für die Weltgeschichte und die Geschichte des Volkes Gottes. Lassen Sie mich sagen, dass unter allen bestialischen Dummheiten der Menschen Antisemitismus der Mindeste ist. Das Mindeste. Man
Man muss sich schämen, Mensch zu sein, wenn man Antisemiten begegnet. Allen Antisemiten zum Trotz möchte ich sagen, dass Israel das Volk ist, das Gott aus der Völkerwelt herausgerufen hat, dem er seine Offenbarung gab und mit dem er seine bis zum Ende hin eine ganz besondere Geschichte hat. Man verbrennt sich die Finger, wenn man da eingreift. Das wusste Philippus. Geschichte des Volkes Gottes im Alten Bund. Und davon war sein Herz erfüllt. Aber nun macht er eines Tages ein merkwürdiges Erlebnis. Da geht er in den Tempel. Wenn man in den Tempel ging, da kam man zuerst durch eine große Vorhalle. Diese Halle war den Heiden zugänglich, die im Tempel anbeten wollten. Dann kam der Vorhof der Juden, und dann kam erst das Heiligtum der Priester, und dann kam das Allerheiligste. Philippus geht durch diesen Vorhof der Heiden. Es ist viel Volk aller Welt da, weil ein Fest ist, und da kamen Menschen, die kämen aus dem Ofen an, und so Leute, die in Jerusalem anbeten wollten. Und auf einmal sieht dieser Jünger Jesu, dieser Philippus, sich umringt von einer Schar von Männern, die ihn höflich grüßen und sehr ehrfürchtig bitten: Wir haben einen Wunsch. Herr, sagen wir zu ihm, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Denn du hast ihn recht, Jesus war damals überall öffentlich zu sehen. Sie meinten mit diesen Worten, sie wollten mit Jesus ein vertrautes Gespräch, wo sie ihn kennenlernen. Wir wollten Jesus gerne sehen. Mein Freund, ich habe im Geist dieses Trüpplein Griechen steht hier. Das waren also Leute aus der hellenistischen Kulturwelt, Heiden. Ich habe diese Heiden vor mir gesehen. Also wenn wir Heiden sagen, dann denkt man so leicht an nackte Neger oder so irgendwas, also keine Rede. Das waren gebildete Leute, nicht aus der damaligen hellenistischen Kulturwelt. Da haben sich hier Griechen. Ich sehe diese Männer im Geist vor mir. Es waren Männer, die nach dem Wasser des Lebens dürsteten, die einen Sinn für ihr Leben suchten, einen Herrn. Und da waren sie ihr Heidentum leid, das sowieso kein Mensch mehr glaubte. Und die zerfallenden Götter des Abendlandes, glaubte keiner mehr dran. Da waren sie es leid, noch zu tun, als ob. So wie man bei uns tut, als ob man Christ wäre und hat Gott noch nie gefürchtet. So darf man, als ob noch diese Götter etwas wert wären, aber keiner glaubte dran. Und dann hören sie in Israel, weiß man etwas von dem einen wahren Gott. Da waren sie weit gereizt. Einfach mit Durst nach dem Lebenswasser. Und dann kommen sie in den Tempel und finden da, ja, eigentlich längst ausgelegte Zeremonien, Opfer, Liturgien, aber nicht Lebenswasser. Enttäuschte Leute. Nun hören die von Jesus. Man sprach von Jesus. Und da horchen sie auf, ob in ihm der Lebendige sich offenbart, ob in ihm uns Gott begegnet. Will die, wie so Leute, die eine Wasserader suchen, so Routengänger, so gehen diese nach Lebenswasser dürstenden Leute jeder Spur nach. Wo ist er? Und so stehen sie vor Philippus. Herr, wir wissen, du gehörst zu dem Kreis von Jesus. Wir wollten Jesus gern sehen. Und Freunde, ich wurde dem Philippus dazu Mut. Die Sache mit Jesus hat er sich im Rahmen des Volkes Gottes abgespielt, im Rahmen Israels. Auf einmal stehen da Heiden. Wir wollten Jesus gerne sehen. Wie wir den Philippus dazu muten. Geht ihm ein wenig auf, dass die Grenzen des Reiches Gottes weiter sind als Israel? Fängt er an zu ahnen, dass die Sache Jesu Christi, die Sache seines Heils und seiner Erlösung und seines Reiches eine große Sache ist für alle Völker und Rassen und Nationen? ahnt der Philippus in diesem Augenblick, dass er jetzt viele Vorurteile wegwerfen muss, dass die Tradition der Väter im Augenblick zum Sterben verurteilt werden, dass ein Neues geschieht, dass es alles nicht mehr stimmt, was er gedacht hat, geht ihm wenig auf von der Größe des Reiches Gottes. Ich denke, er ahnt etwas von dem, was in dem schönen Missionsvers steht, den wir eben gesungen haben. Haben Sie es begriffen? Und siehe, 1000 Fürsten mit Völkern ohne Licht stehen in der Nacht und dürsten nach Jesu Angesicht. Auch sie hast du begraben in deinem Priesterschild, am Brunnenquell sie zu laden, der dir vom Herzen quillt. Das ist eine große Sache, meine Freunde. Wenn unserem Herzen aufgeht, dass gewaltig der Einfluss Jesu ist, wie es für ihn keine Grenzen gibt, wie weltweit sein Reich ist. Wenn es aus der Enge in die Weite geht, das ist eine große Stunde. Und ich wünsche Ihnen da, ach, so ein bisschen Christentum, wie schrecklich, begreifen, was das Reich Jesu Christi ist. Dass für die Völker gerufen wird, kommt her, ihr Dürstenden. Ich sehe im Geist den Philippus dort im Tempel stehen, um ihn diese Griechen mit dem einen kleinen und doch so gewichtigen Sätzlein, Herr, wir wollten Jesum gerne sehen. Ich bin überzeugt, dass der Philippus den, darf ich mal so ausdrücken, den geistlichen Klang gehört hat, der in diesem Sätzlein war. Das ist das Sehen der Völkerwelt. Herr, wir wollten Jesum gerne sehen. Lassen wir dem Sätzlein im Moment stehen bleiben, bei dem geistlichen Klang dieses Sätzleins. Ich wollte Jesum gerne sehen, so sagt etwa ein junger Mann in unserem Weihlaus, der mit den vielen Problemen seines Lebens einfach nicht fertig wird oder den Weg verachtet seiner Kameraden, die bloß noch Schmutz und Leichtsinn kennen, um drüber wegzukommen. Er hat gehört, dass Jesus der beste Freund ist. Und nun sagt sein Herz, ich möchte Jesus gerne sehen. Gott schenke uns alle Zeit solche Kerle hier, nicht? Wie das sagen. Ich möchte Jesus gerne sehen. So sagt ein gehetzter Mann, die gejagte Frau unserer Tage, hinter der Peitsche des Tempos seufzen und doch wissen, dass das alles so sinnlos ist. Ich bin doch nicht auf der Welt, um Geld zu verdienen, ich bin auf der Welt, um auf der Welt los, um zu schuften. Die sich quälen nach einem Sinn ihres Lebens und begreifen, Jesus gibt meinem Leben Sinn. Ich möchte Jesus gern sehen, sagt er auf einmal zum Herrn, dass mein armes Leben einen Sinn bekommt. Ich möchte Jesus gerne sehen, so sagt ein Gewissen, das wach geworden ist und begreift, dass wir Schuld haben, Schuld vor Gott. Dass nie mehr sagen kann, ich tue Recht und schreue niemand, sodass man noch seufzen kann, Gott sei mir Sünder gnädig, meine Sünden gehen über mein Haupt, sagt ihr gewiss nicht so, meine Sünden gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden, sagt ihr gewiss so, dann heißt es, ich möchte Jesu gerne sehen, den Einzigen, der sagen kann, dir sind deine Sünden vergeben. Ich möchte Jesum gern sehen, der Sünder Anbindung treibt. Ich möchte Jesum gern sehen, so sagt ein Sterbender, der sein Leben lang auf Jesus gehofft hat und den die Sehnsucht nach Jesus durch die Schrecken des Todes hindurchträgt. Lass mich gehen, lass mich gehen, dass ich Jesu möge sehen. Meine Seele ist voll Verlangen, ihn auf ewig zu empfangen und vor seinem Thron zu stehen. Das ist eine große Sache, was diese Leute da zum Glück sagen. Wir wollten Jesus gerne sehen. Und ein zweites. Ein ereignisreicher Tag, aus der Enge in die Weite, sagten wir. Und jetzt zweitens, aus der Kirchenpolitik zur Einfalt. ich werde das erklären, aus der Kirchenpolitik zu einfach. Oh ja, der Philipps hat viel gelernt, oder nicht? Sehen Sie, da sehen wir den Tempel stehen, in der Vorhalle da, und diese Männer um ihn rum. Wir wollten Jesus gerne sehen. Und da freut sich der Philippus. Der Ruhm seines Heilandes bringt in die Völkerwelt. Aber in diesem Augenblick rächt sich in ihm. Rächt sich in ihm. Sehen Sie, ich weiß jetzt nicht recht, wie ich es ausdrücken soll. Dass nicht gleich wieder gehässig aussieht. Aber ich kann es nicht gut anders sagen. Es rächt in ihm ein Kirchenpolitiker. Es ist, seitdem es christliche Kirchen gibt, viel Kirchenpolitik getrieben worden. Bis in unsere Tage, ne? Und wenn Politik ein schmutziges Geschäft ist, dann will ich nicht behaupten, dass Kirchenpolitik keins wäre. Aber nun sehen wir, dass die Apostel wir anfangen. Ich fange damit an. Oder was soll es heißen, dass der Philippus, als die Leute ihn fragen wollen, Jesus gern sehen, warum läuft er nicht spornstreich zum Herrn Jesus und sagt, da verlangen sie nach dir, Heiland? Warum tut er es nicht? Er tut was ganz anderes. Hier steht, Philippus sagt es Andreas. Warum in aller Welt suchte er seinen Kollegen Andreas auf, um mit dem die Sache zu besprechen? Meine Freunde, wenn wir die Geschichte aufmerksam lesen, dann verstehen wir das. Lassen Sie mich es Ihnen erklären. Die Sache war so, war natürlich eine schöne Sache, dass da Heiden kamen. Und man sollte die Chance benutzen, dass Jesu Name in die Heidenwelt kommt. Aber andererseits, wusste Philippus ganz genau, welchen Abscheu Israel vor den Heiden hatte. Die waren ja unrein, die Goyim. Und jetzt hatte man gerade, das können Sie lesen, vorher der Einzug Jesu in Jerusalem gewesen. Da hat das Volk dem Heiland zugejaucht, aber die Obersten waren gereizt. Wenn jetzt Jesus ausgerechnet im Augenblick sich mit Heiden, mit Unrein abgab, das war Wasser auf die Mühle der Hohenpriester. Konnten Sie sagen, seht ihr, so nein, ich verstehe. Das war eine kritische Situation. So schön es war, wenn die Heiden nach Jesus fragten, so kritisch war das, wenn man im Augenblick in Israel sich mit Heiden abgab. Was war da zu tun? Da sagt der Philippus, das muss ich erst mit jemandem besprechen. Mit wem soll er das besprechen? Er geht zu Andreas. Das ist jetzt auch sehr interessant, dass zu Andreas geht. Sehen Sie, alle Apostel haben jüdische Namen, hebräische Namen. Nur Philippus und Andreas hatten griechische Namen. Das wird ausdrücklich gesagt, sie stammen aus Bethsaida in Galiläa. Das war das im Norden, wo man dem hellenistischen Heidentum benachbart war. Wo man nicht in konfessioneller Enge lebte, sondern wo man eben mit diesen Leuten zusammenkam. Und der Philippus konnte annehmen, dass der Andreas noch am ehesten, nicht in jüdischer Beengung, sondern etwas mit Weitblick die Sache behandeln würde. So sitzen die beiden Männer mit dem griechischen Namen aus dem Apostelkreis zusammen und beraten. Die erste kleine Synode, die erste kirchenpolitische Sitzung, was soll man machen? Nee? Ach, wie oft ist seitdem so beraten worden, was ist jetzt für die Kirche opportun? Meine Freunde, im Gegensatz nur zu allen anderen Kirchenpolitikern haben diese beiden köstlichen Apostel nach kurzer Zeit gemerkt, wir kommen nicht weiter. Und dann haben sie es aufgesteckt und haben die Sache einfältig vor ihren Heiland gebracht. Oh, was hätte aus der Kirche, wie aus den Kirchen werden können, wenn das immer geschehen wäre, nicht? Aber diese Sache ist nicht nur wichtig für die Kirchen, sondern für uns alle. Seine unlösbaren Probleme vor den Herrn bringen. Das ist einfach. Es ist typisch, dass man bei uns Einfalt als Dummheit bezeichnet, also selber Wort. Einfältig und dumm, das ist nicht wahr? Einfältig ist ein Mensch, der in Klarheit lebt. Und ich wünsche uns diese göttliche Einfalt. Diese Entwicklung aus der Politik zur Einfalt. Philippus bring die Fragen einfach an seinen Freund Andreas vor Jesus. Da möchte ich von dem Philippus lernen, dass ich das, was mir zu schwer wird, Jesus bringe. Meine Freunde, hier steht man nämlich vor der Frage, ob man glaubt, dass er wirklich ein Heiland ist. Für unseren Alltag. Dass wir die Nöte unserer Familie, die Nöte der Erziehung, die Nöte, die Söhne mit den Eltern haben, da gibt es sehr viele Nöte, glauben Sie mir das. Nicht? Und die Nöte, die Eltern mit den Söhnen haben. Dass wir die Nöte im Beruf. Dass wir diese Dinge, die Nöte um uns erfordern, dass wir die vor Jesus bringen. Glauben wir, dass er wirklich lebt? Dass er uns nicht im Stich lässt? Unser Christenstand muss ja irgendwann praktiziert werden, nicht? Sonst hat es ja gar keinen Sinn. Es ist mir aufgefallen, mit welchem gewaltigen Macht die Bibel davon spricht, dass wir die Lasten der ungelösten Probleme, Fragen und Nöte wegwerfen sollen. Gott will erleichterte Leute haben. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, heißt der Bibel. Wirf auf den Herrn. Kann ich doch nicht. Doch, das ist Glauben. Oder alle eure Sorgen werfen auf ihn. Philippus hat geworfen. Einfach geworfen. Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Jetzt nehmen wir die Sache hin. Sieh du zu. Und ich möchte von Philippus lernen, so zu werfen. Die bedrängenden Fragen meines Lebens. Und ich wünschte Ihnen allen, dass Sie das lernen. Dieses glaubensmäßige Werfen. Er wird uns nicht im Stich lassen. Und noch kurz ein drittes. Aus der Enge in die Weite, aus der Kirchenpolitik zur Einfalt, aus der Vernunft zum geistlichen Denken, aus der Vernunft zum geistlichen Denken, aus der Vernunft zum geistlichen Denken, ein ereignisreicher Tag, der ihn von Vernunft führt, zur erleuchteten Vernunft, zum geistlichen Denken. Das ist ein wahrer Umsturz in unserem Leben. Ich kann mir vorstellen, meine Freunde, wie Philippus vor Jesus steht. Voll Spannung. Wie wird er entscheiden? Was ist jetzt vernünftiger? Diese offene Türe, die Völkerwelt benutzen? Oder erstmal in Israel richtig Fuß fassen? Was ist vernünftiger? 5 Filialen aufmachen oder erstmal die Stammfirma ausbauen? So, nicht? Was ist jetzt vernünftiger? Und dann erlebt der Philippus, was wir alle erleben, wenn wir es mit dem auferstandenen Herrn zu tun haben, dass er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Das ist fantastisch, wie Jesus hier dieses ganze kirchliche Denken vom Tisch schiebt und sagt, Philippus. Es geht jetzt nicht darum, ob ich Einfluss in Israel kriegen muss oder Einfluss in der Völkerwelt. Es geht jetzt darum, dass ich einflusslos am Kreuz sterbe. Denn die Welt braucht den Heiland mit viel Einfluss, sondern sie braucht einen Heiland, der sie erlöst, der sie lebt, der für sie stirbt. Der Herr Jesus hat einen wundervollen Bild klar. Er sagt, wenn man ein Weizenkorn nimmt und legt sich aufs Pult, bleibt immer allein. Und wenn es auf ein ganz hohes Denkmal setzt, Denkmal des unbekannten Weizenkorns, bleibt ganz ruchlos. Wenn es aber in Acker wirfst, begräbst gleichsam, dass es stirbt, dann bringt es Frucht. Und nur wer stirbt, bringt Frucht. Und darum werde ich jetzt zuerst sterben. Aber mein Mann, ist eine große Sache. Da schiebt der Herr Jesus dem Philippus das ganze Einflussdenken, in dem wir behauptet sind, wenn ich bloß mit konfessionellen Kämpfen essen sehe, der Post muss katholisch besetzt werden, evangelisch besetzt werden. Dieses ganze dumme Denken von Einfluss und Macht schiebt der Herr Jesus weg. Und stellt sein Kreuz in den Mittelpunkt, eine fantastische Erlösung gefeiert. Stellt sein Kreuz in den Mittelpunkt. Wenn wir das begriffen für unser Leben, was das heißt, Wir haben einen Heiland, der nicht Einfluss wollte und will, sondern liebt und erretten und erlösen. Der nicht herrschen will, sondern geben sein Leben zu bezahlen. Dann am Kreuz hat er eine Errettung geschaffen, dass das Kreuz vor sich malen könnte. Der Mann der Dornenkrone, die angenagelten Hände. David sah er für ihr und meine unermessliche Schuld vor Gott. Da ist Vergebung der Sünden zu finden. Vergebung der Sünden. Haben Sie schon gefunden? Haben Sie gefunden? Die Sünden sind vergeben, sind noch zum Leben für den gequälten Geist. Da sehen Sie Gekreuzigten an. Da am Kreuz schafft er Frieden mit Gott. Der hohe Priester, der sich selbst opfert zu versöhnen. Da am Kreuz Jesu, ich kann es nur bezeugen, ist Heil und Frieden und Ruhe und Gnade und Vergebung und neues Leben und Freiheit und Hoffnung und Vorbild. Ich darf mit ihm sterben. Den Sie der Philippus erlebt, wenn man sich mit Jesus einlässt, dann steht man am Ende unter seinem Kreuz und nichts anderes. Und so macht das mit uns jetzt auch. Wenn man sich mit Jesus einlässt, wird man am Ende unter das Kreuz von Golgatha geführt. Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, du hast den Philippus in deine Schule genommen, dass er im geistlichen Zunahmen die Länge und Breite und Höhe und Tiefe erkannte. Vergib uns, dass wir so Anfänger sind und bleiben wollen. Ach, hilf denen, die noch nicht einmal Anfänger sind, zu einer gründlichen Bekehrung. Und hilf denen, die den Anfang gemacht haben, zum Wachsen. Amen.